Rollenhörspiel.de präsentiert Als die Welt vor Angst erstarrte. Der zweite Roman der Schwarzfell-Chroniken. Geschrieben und gelesen von Marott. Kapitel 2: Ein Hauch von Mittelerde. Musik von Alexander Nakarada. Schon am Kreisel zwischen Maxdorf und Birkenheide warteten die ersten Kinder, die aufgeregt zu rufen begannen und sofort ins Dorf liefen. Die Nachrichten verbreiteten sich schneller, als sie ritten, und als Daniel die Reisenden schließlich zur Wiese neben dem Gemeinschaftshaus führte, folgte ihnen schon eine ganze Schar von Schaulustigen. Vor dem Untergang war dies schon immer der Platz für die jährliche Kerwe gewesen. Im ersten Jahr des Wandels waren hier Kartoffeln gewachsen, die das Dorf durch den Winter gebracht hatte. Aber jetzt wurde der Platz erneut als Versammlungs- und Feierort verwendet. Hier konnten die Schausteller im Zentrum des Dorfes, aber nicht umringt von Häusern, ihre Zelte und Karren aufschlagen. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich der Platz mit neugierigen Dorfbewohnern, Männern, Frauen und vor allem Kindern. Sie halfen den Reisenden beim Abladen ihrer Karren, begrüßten sie freundlich und begannen sofort, sie mit Fragen zu bestürmen. Schon bald herrschte überall ausgelassene Stimmung und freundliches Gelächter. Daniel blieb etwas abseits stehen und beobachtete das geschäftige Treiben mit gemischten Gefühlen. Ja, Fremde und Händler waren wichtig für das Dorf, brachten Neuigkeiten, Waren und vor allem Abwechslung. Aber sie brachten auch Unsicherheit, Kriminalität und Verführungen. Und sie brachten auch immer Streit mit sich. Streit zwischen den Ankömmlingen und den Dörflern, genauso wie Streit zwischen den Bewohnern Birkenheides. Letztlich brachten sie vor allem eines mit: Veränderung. Manchmal im Kleinen durch ein neues Wort oder eine harmlose Mode, manchmal im Großen durch eine politische Idee oder gar eine handfeste Bedrohung. Und auch wenn er wusste, dass dies unmöglich war, während er einer Gruppe Kinder zuschaute, wie sie den Ankömmlingen einen Korb mit Beeren überreichten, wünschte ein kleiner Teil von Daniel, alles würde einfach immer so bleiben, wie es war, und die Menschen da draußen, jenseits der Grenzen, würden Birkenheide einfach in Ruhe lassen. Derart in Gedanken versunken, bemerkte er nicht, wie Erika neben ihn trat. Erst als sie sanft ihren Arm um seine Hüfte legte, wandte er sich ihr zu. Durchatmen, großer Held. Es sind nur Schausteller, kein Kriegstrupp, neckte sie ihn, wohl wissend, was ihm durch den Kopf ging. Daniel seufzte und zog sie an sich. Gemeinsam blickten sie auf das fröhliche Treiben. Ihre Söhne Leo und Tobi spielten bereits mit den Kindern der Schausteller, lachten und liefen wild durcheinander. Fasziniert schauten sie zu, wie die Gaukler geübt und schnell ihr kleines Camp so auf dem Platz aufbauten, dass es zugleich ein begehbares Jahrmarktgelände bildete. Der große Süßigkeitenwagen, auf dem Streuner gesessen hatte, stand nun auf der einen Seite des Feldes direkt an der Straße und grenzte den Platz nach Osten ab. Dahinter, in Richtung Wald, wurde schon ein kleines Gehege für die Tiere der Gemeinschaft errichtet. Ganz hinten, direkt am Waldrand, bauten einige Leute moderne Campingzelte auf, wahrscheinlich die Wohneinheiten der Schausteller. Daniel bekam einen kurzen Musikfestival-Vibe, als er das sah. Im Zentrum des Areals bereiteten einige der bunt durcheinander gemischten Männer und Frauen ein Lagerfeuer vor, während andere Pavillons mit Verkaufsständen aufbauten. Zentral Richtung Wald wurden hinter dem Lagerfeuer schon einige Bänke aufgestellt und im Westen in Richtung des Gemeindehauses trugen einige kräftige Männer Eisenstangen und schwere Holzplatten zusammen. Daniel konnte momentan nicht erkennen, was das werden sollte, aber er war vollkommen beeindruckt von der chaotischen Effizienz dieser Leute, die nur in wenigen Stunden ein sozusagen mitgebrachtes Fest im Zentrum Birkenheides errichteten. »Mann, sind die schnell«, kommentierte Erika das Ganze, und Daniel nickte geistesabwesend. Dann schaute er in Richtung Gemeindehaus, wo die Tür gerade aufging. »Ich gehe zur Dorfversammlung. Pass du auf die Kinder auf, ja?« Erika nickte, noch immer in die Betrachtung der Aufbauten vertieft. Daniel gab ihr einen Kuss auf die Schläfe und lief dann zur Gemeindehalle. Dort fand nun turnusgemäß die Gemeindeversammlung statt. Daniel lehnte an der Tür, von wo aus er das Geschehen verfolgte, ohne sich direkt einzumischen. Herr Mittenschneider, der nach dem plötzlichen Tod von Frau Bauer vor wenigen Monaten zum Bürgermeister gewählt worden war, leitete die Versammlung mit ruhiger, konzentrierter Stimme. Der Raum war schlicht eingerichtet mit einer großen, kreisförmigen Bestuhlung, um niemanden hervorzuheben. Jeder Einwohner hatte hier Rederecht, jeder über 14 durfte abstimmen. Es war jedoch immer nur ein Teil der Bevölkerung dabei, je nach Thema, vor allem jene, die besonders betroffen oder interessiert waren. Als erster Punkt stand die offizielle Erlaubnis für die Schaustellertruppe um Fritz Streuner auf der Tagesordnung, um in Birkenheide kampieren zu dürfen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig und rasch, begleitet von Nicken und erwartungsvollen Blicken aus den Fenstern. Heute waren wenige Bürger bei der Versammlung und jene Anwesenden konnten es offensichtlich kaum erwarten, den Jahrmarkt zu besuchen. Anschließend stellte der Technologieausschuss ein neues Filtersystem vor, mit dem künftige Regenwasser effektiver und sicherer genutzt werden konnte. Daniel versuchte aufmerksam zuzuhören, während einzelne Ausschussmitglieder technische Einzelheiten erläuterten, die er nur zum Teil verstand. Das Schwierige mit allen neuen Technologien war, dass manche aus Gründen, die niemand nachvollziehen konnte, einfach nicht funktionierten. Dafür gab es noch immer keine schlüssigen Erklärungen, wenn auch unzählige Versuche. Die simpelste Antwort kam aus religiösen Kreisen und lautete schlicht und einfach: Gottes Wille. Dieser habe sich das Treiben der Menschen lange angesehen und schließlich die Arroganz der Wissenschaft gebrochen, indem er sie für ungültig erklärt habe. Von hier aus gab es dann alle möglichen Schlussfolgerungen, was das genau bedeutete und wie die Menschen sich von nun an zu verhalten hatten. Zu Daniels Erleichterung hatten sich in Birkenheide bisher keine religiösen Vorstellungen durchgesetzt, aber immer wieder zogen Wanderprediger alter oder neuer Religionen durch die Lande, um ihre Ideen in den Gemeinden festzusetzen. Eine andere weit verbreitete Vorstellung war, dass es irgendeine Form von technischer Katastrophe gegeben hatte, eine, die die Physik der Welt veränderte. Wie und was genau, wusste niemand zu sagen. Und da war natürlich noch die Idee, die Magie selbst habe sich entfaltet. Warum und auf welche Weise, war auch nicht klar. Aber auch hier gab es genug Ansätze und Behauptungen, die alleine in Birkenheide, aber vor allem auf den Handelsstraßen kursierten. Was nun also die Entwicklung neuer Technologien betraf, achteten die findigen Handwerker Birkenheides akribisch darauf, nie zu komplexe Apparaturen zu entwickeln, die auf frühere Annahmen der Naturgesetze beruhten, sondern sehr simple Lösungen immer weiter zu verfeinern. Im Falle der neuen Technik gab es zum Beispiel ein weitläufiges System von Auffangbecken, die dann automatisch zu einem bestimmten Punkt flossen, wo das Wasser gekocht wurde. Die Einrichtung des Beckennetzwerkes würde aufwendig werden und ein Streit darüber, wann diese Arbeiten verrichtet werden konnten, bahnte sich jetzt schon an. Die Agrarkommission, durch einige Mitglieder vertreten, beharrte darauf, die Arbeiten erst im Winter zu beginnen, weil es jetzt genug auf den Feldern zu tun gäbe. Die Technikkommission wies darauf hin, dass gefrorener Boden für Grabungsarbeiten und Rohrverlegungen sehr ungeeignet war. Daniel stöhnte innerlich. Es würde noch zahlreiche Sitzungen benötigen, bis eine Einigung erzielt war, wenn überhaupt. Daraufhin wurden weitere Punkte besprochen, wie etwa die Reparatur bestimmter gemeinschaftlicher Räume. Auch hier gab es Streit, wann, wo und was genau getan werden sollte. Ebenso sorgte die Überarbeitung des Lehrplans der Dorfschule für die gewohnt hitzige Diskussion verschiedener ideologischer Gruppen. Sollte man die Geschichte der Menschheit vor dem Untergang lehren? Und wenn ja, wie viel davon und mit welcher Bewertung? Oder lehrte man lieber die Geschichte Birkenheides seit dem Wandel? Inwiefern sollte man auf frühere wissenschaftliche Erkenntnisse eingehen, die teilweise nicht mehr galten? Und wie viel sagte man im Gegenzug zu den sonderbaren Phänomenen der Gegenwart, die man überhaupt nicht verstand? Welche religiösen Vorstellungen lehrte man und wie ging man mit den vielen Geschichten und Erzählungen um, die die Kinder aufschnappten, wenn Fremde, wie etwa die Gaukler, in das Dorf kamen? Zu jeder dieser Fragen gab es unzählige Meinungen und immer wieder forderten einzelne Teile der Gemeinschaft eine Überarbeitung des Gelehrten. Birkenheide war sich vor allem darüber einig, dass es sich nicht darüber einig war, was man seinen Kindern erzählen sollte. Und das war für Daniel das Sinnbild dieser neuen Welt, in der es keine Antworten, aber unendlich viele Fragen gab. Langsam schwand das Tageslicht und ein letzter Punkt wurde angesprochen, ohne dass die zuvorigen zufriedenstellend abgeschlossen waren. Ein Mitglied des diplomatischen Ausschusses berichtete nüchtern von den schwierigen Verhandlungen mit Fuß Gönnheim über den Aufbau einer gemeinsamen Miliz. Trotz mehrfacher Treffen sei bislang kein zufriedenstellendes Ergebnis zustande gekommen. Daniel ließ seinen Blick gedankenverloren über die Versammlung schweifen. Er verstand, weshalb es den Nachbarn schwerfiel, sich auf eine gemeinsame Miliz einzulassen. Immerhin gab es dort zwei Menschen mit besonderen Kräften, die zwar nicht mit Dieter oder ihm vergleichbar waren, aber dennoch von großem Nutzen für ihre Gemeinschaft. Da war Tabea, eine junge Frau, die schneller lief als jedes Pferd und dabei niemals müde wurde. Sie war keine große Kämpferin, doch ihre Talente machten sie zu einer fantastischen Speerin und Botin, ideal für eine Miliz, die auf schnelle Informationen und Kommunikation angewiesen war. Und da gab es natürlich noch Fred Tauber, den ältlichen Bürgermeister Fuß Gönnheims, dessen Fähigkeit es war, die Luft in seiner Umgebung zu erwärmen und ihr eine heilende Wirkung zu verleihen. Zugegeben, diese Heilkräfte waren nur schwach und konnten weder Wunden heilen noch fortgeschrittene Krankheiten kurieren, aber einfache Infektionen, Grippe und Schwächezustände ließen sich damit hervorragend kurieren. Dank dieser Gabe hatten die Fuß Gönnheimer jeden Winter überstanden. Egal wie erbittert die Kälte und wie potent die Erkältungswelle gewesen war. Taubers unbezahlbare Kraft hatte ihm großen Respekt und seine Machtstellung eingebracht, obwohl er kein Kämpfer war. Doch genau deshalb fürchteten sich die Fuß Gönnheimer auch davor, dass das größere und kampfstärkere Birkenheide sie einverleiben wollte. Fuß Gönnheim wurde durch eine Art Clans-System geführt, bei dem jede Großfamilie ein Oberhaupt und eine Stimme im Rat hatte. Birkenheide und Fuß Gönnheim arbeiteten seit Jahren gut und oft zusammen, doch die Furcht vor dem Verlust ihrer Eigenständigkeit war allgegenwärtig und verhinderte einen Zusammenschluss. Daniel wusste genau, dass sich die Fuß Gönnheimer vor allem wegen ihm und Dieter sorgten. Sie fürchteten, er könne sie zwingen, sich Birkenheide zu unterwerfen. Dabei war die Sorge der Nachbarn nicht einmal ganz unbegründet. Zwar hatte Daniel keinerlei Absichten, so etwas zu tun, aber in Birkenheide gab es Stimmen, die forderten, Fuß Gönnheim solle sich einfach ihrer Gemeinschaft anschließen. In mehreren Gemeindesitzungen hatte es in der Vergangenheit jemanden gegeben, der vorschlug, dies zur Not mit Gewalt durchzusetzen, um in den Genuss der Fähigkeiten des Bürgermeisters zu kommen. Glücklicherweise waren solche Vorschläge bisher stets abgelehnt worden. Daniel wusste nicht, wie er reagieren würde, falls jemals tatsächlich ein solcher Beschluss gefasst werden sollte. Zum Glück war das momentan keine Option. Birkenheide blieb meistens vernünftig und gerecht. Und er hoffte, dass das noch lange so blieb. Nach der Versammlung trat Daniel aus dem Gemeindehaus heraus in den anbrechenden Abend hinein und betrachtete den nun fast vollständig errichteten Jahrmarkt mit Bewunderung. Die Konstruktion mit den Eisenstangen stellte sich nun als Bühne heraus. Das Lagerfeuer brannte schon und Kinder rannten in Herden um es herum und lachten dabei quietschfidel. Birkenheide hatte großzügig Fleisch bereitgestellt. Mehrere Schweine brieten schon an langen Spießen an einem speziellen Gestell über den Flammen. Der gesamte Kerweplatz war erfüllt vom Duft nach Gebratenem, vom warmen Schein zahlreicher Laternen und von fröhlichen Gesprächen der durch die Gassen zwischen den Zelten flanierenden Dorfbewohner. Die Erinnerung an Boxautos, Zuckerwatte, Losstände und Bratwürste erfüllte seinen Geist. Karussells drehten sich vor seinem inneren Auge und für einen kurzen Moment fühlte er sich wieder wie ein kleiner Junge, an der Hand seiner Mutter, auf den Kerven und Wurstmärkten seiner Kindheit. Schubkarren, Riesenrad, lachende Freunde, eine Welt ohne Arg und echte Sorgen. Wie verzaubert blieb er stehen und gab sich der Sehnsucht hin. Mutter, Vater, die mit ihm Engelchen Flieg spielten. Frieden. Doch dann drang der Bratenduft wieder an seine Nase. Ein Pony, das schwarz-weiß wie ein Zebra angemalt war, wirrte in einem kleinen Gehege, umgeben von weiteren dieser grotesken Tiere, und Daniel war wieder zurück im Hier und Jetzt auf dem Jahrmarkt einer in Stücke gebrochenen Welt, die nach und nach, aber auf völlig absurde Weise wieder zusammenwuchs. Daniel musste ungewollt lächeln und lief langsam über den Platz auf der Suche nach seiner Familie. Er fand einen Teil davon nach einem kompletten Rundgang etwas hinter der Bühne, die sogar einen Vorhang hatte, der vorgezogen war. Erika, Ahmed und die drei Kinder standen davor und spekulierten, was für eine Vorstellung es geben würde. Eines der Gauklerkinder hatte scheinbar etwas von einem Feuerwerk gemunkelt. Von Hanna und Dieter sah er keine Spur. Die beiden hatte er tatsächlich seit dem Mittag nicht mehr gesehen und machte sich ein wenig Sorgen. »Jetzt entspann dich mal, du Grießkram. Heute wird gefeiert. Du machst schon wieder ein Gesicht, als würde uns gleich eine Armee angreifen«, sagte Erika zur Begrüßung. »Habt ihr Hanna gesehen?« »Sie ist sicher irgendwo mit Dieter unterwegs. Er passt schon auf sie auf«, sagte sie und küsste ihn sanft. Er zuckte ergeben mit den Schultern und schaute zu Ahmed, der völlig entspannt wirkte. Wenn der Tiermeister sich keine Sorgen machte, gab es wirklich keinen Grund, sich Gedanken zu machen. Er würde schon wissen, wo sie waren. »Auf was warten wir?«, fragte Daniel schließlich. »Fritz Streuner eröffnet bald das Fest. Vorhin sind Ausrufe herumgelaufen. Wir sollen uns bis zum Sonnenuntergang hier vor der Bühne versammeln.« Daniel nickte und schaute zu den letzten Strahlen der Sonne, die gerade hinter den Häusern im Westen verglühten. Plötzlich öffnete sich der Vorhang und Fritz Streuner stand mit einem breiten, gewinnenden Lächeln auf der kleinen Bühne. Er trug einen Frack mit Zylinder und eine große rote Fliege. Die feine, präapokalyptische Gewandung wollte nicht so recht zu dem wilden Bart und der sonnengegerbten Haut passen, was den Anblick insgesamt verschob und falsch wirken ließ. Seine Augen funkelten lebhaft, während er die Arme weit ausbreitete, um die Aufmerksamkeit der Menge auf sich zu ziehen. Langsam verstummte das Gemurmel auf dem Platz und die Leute wandten sich dem Schausteller erwartungsvoll zu. Die Kinder jauchzten aufgeregt und Tobi quengelte so lange, bis Daniel ihn auf die Schulter nahm.
»Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde aus Birkenheide«, rief Fritz Streuner mit kraftvoller, warmer Stimme und breitete die Arme aus, als wolle er alle Anwesenden in einer großen Umarmung willkommen heißen. »Wir danken euch von Herzen für eure Gastfreundschaft und eure Großzügigkeit. Heute Abend wollen wir euch etwas bieten, das euch die Sorgen vergessen lässt und euer Herz zum Lachen bringt.«
Zustimmende Jubelrufe und Applaus brachen aus der Menge hervor und Daniel sah zu Erika hinüber, die ebenfalls begeistert klatschte. Dann bemerkte er bestürzt, dass sich sogar ihm ein schwaches Lächeln auf die Lippen geschlichen hatte. Hastig schaute er wieder ernst und verschränkte die Arme vor der Brust, während Tobi seine kleinen Hände in Daniels langes Haar vergrub. Fritz Streuner begann jovial zu erzählen. Er sprach von seiner Truppe, die seit nunmehr 3 Jahren durch das Land zog, von Dorf zu Dorf, von einer Siedlung zur nächsten, stets auf der Suche nach neuen Geschichten und kleinen Wundern, die diese neue Welt hervorbrachte.
»Wir haben schon vieles gesehen, meine Freunde«, rief er lebhaft, während seine Hände ausdrucksvoll durch die Luft wirbelten. »Wunderbare Dinge, geheimnisvolle Dinge, schaurige Dinge. Wir haben gierige Zauberer, machtvolle Könige, geheimnisvolle, verwunschene Orte und vieles mehr erblickt. Und in den kommenden Tagen werden wir euch von ihnen erzählen.« Er machte eine Pause und schaute verschwörerisch in die Menge. »Aber ich habe gehört, dass auch ihr so einige stattliche Helden vorzuweisen habt. Man erzählt in nah und fern so manche Geschichte. Auch wenn, wie ich erfahren musste, besagte Helden ein wenig schüchtern sind.«
Mit dem letzten Halbsatz blickte er direkt zu Daniel. Die Birkenheidner lachten wissend, denn seine Unwilligkeit, sich in den Vordergrund zu drängen, war weit bekannt. Zumindest, dachte der unfreiwillige junge Held, unterließ es Streuner diesmal, seine Schwester zu erwähnen. Das zeigte, dass der Mann ziemlich klug war und Menschenkenntnis besaß. Streuner fuhr fort.
»Vielleicht erzählt man mir ja im Laufe der Tage auch ein paar eurer Geschichten, und zwar so, wie sie sich zugetragen haben, damit die Welt das rechte Bild von Birkenheide bekommt.«
Daniel nickte unwillkürlich. Eine wichtige Währung dieser Gaukler war natürlich Wissen, und der Mann würde nicht ruhen, bis man ihm die Geschichte von Daniel und dem Wolf, von Hanna und ihrer Sehergabe und vom Riesenkind Dieter, das Maxdorf in Angst und Schrecken versetzt hatte, erzählte. Daniel nahm sich vor, dass er es sein würde, der den Wissensdurst des Mannes stillte. Das Letzte, was er gebrauchen konnte, waren noch mehr wilde, angeberische Heldengeschichten, die über seine Heimat kursierten. Nach einer kleinen Redepause fing Streuner an, seine Truppe vorzustellen.
»Seht her! Hier ist unsere wunderbare Herkulina, die stärkste Frau des Landes, die sogar unsere Zebras mühelos in die Luft stemmen kann.«
Eine große, muskulöse Frau mit angeklebtem Bart in einer Art Tunika, die sie auf groteske Weise wie die Sagengestalt Herkules wirken ließ, kam auf die Bühne und führte eines der Ponys hinter sich her. Sie stellte sich neben Streuner auf und zeigte ihre durchaus beeindruckenden, definierten Muskeln. Dann griff sie unter den Bauch des bemalten Ponys und stemmte das Tier in die Höhe. Dieses schnaubte ein wenig, ließ es aber über sich ergehen. Herkulina grinste und stemmte das Tier mit gestreckten Armen hoch. Daniels Blick wanderte automatisch zu Ahmed, der neben ihm stand und unzufrieden schaute. Es war offensichtlich, was er von dieser unnötigen Tierquälerei hielt, auch wenn dem Tier offensichtlich kein Schaden widerfahren war. Nur das hielt den Mann wahrscheinlich davon ab, einzugreifen. Aus Daniels Perspektive war die Kraft der Frau durchaus beeindruckend, aber nicht wirklich etwas Besonderes. Deutlich verstärkte Körperkraft war, soweit es sich beobachten ließ, eine der häufigsten übernatürlichen Fähigkeiten. Sowohl Daniel als auch Dieter verfügten darüber und, soweit Daniel momentan einschätzte, in deutlich höherem Maße als die Frau. Streuner garnierte die Vorstellung der Schaustellerin allerdings mit einigen wilden Geschichten über ihre Heldentaten und zusammen mit ihrem Kostüm und dem ganzen absurden Auftritt brach das ihr allerlei Applaus ein. Vor allem die Kinder waren vom angeblichen Zebra beeindruckt. Streuner kündigte an, dass es im Laufe der Tage immer wieder Vorstellungen der bärtigen Heldinnen geben würde. Als nächstes trat ein junger, sehr gut aussehender Mann mit dunklem, lockigem Haar, oberkörperfrei und nur mit einer engen Zirkusleggings begleitet auf die Bühne.
»Und hier haben wir Jordan, den furchtlosen Messerwerfer, der selbst mit verbundenen Augen niemals sein Ziel verfehlt.«
Der Schönling machte ein paar Flickflacks und warf dann drei Messer in schneller Folge auf eine tellergroße Zielscheibe, die Streuner plötzlich in der Hand hielt. Sie trafen exakt im selben Abstand untereinander ins Holz. Und Streuner machte eine große Show darum, wie knapp das doch gewesen sei und dass man beinahe das Ableben des armen Schaustellers Fritz Streuners hätte beklagen dürfen. Daniel überlegte, ob es sich hier um eine Heldenkraft handelte, vermutete aber, dass der Mann einfach nur sehr agil und talentiert war. Nicht jede Fähigkeit musste gleich magisch sein, um zu beeindrucken. In jedem Fall wäre der Bursche ein gefährlicher Gegner. Das Publikum applaudierte wieder, als der Mann sich verbeugte und Daniel bildete sich ein, dass vor allem die Frauen besonders laut johlten. Verstimmt schaute er zu Erika, deren Augen funkelten. Sie schien seinen Blick zu bemerken und zwinkerte ihm zu. »Was denn? Gucken ist erlaubt«, sagte sie unschuldig. Aber bevor Daniel antworten konnte, trat schon eine junge Frau auf die Bühne. Sie war schlank und rothaarig und ausgesprochen hübsch, mit lederner, enger Kleidung und grünen, strahlenden Augen. Sie trug drei erloschende Fackeln in den Händen und Daniel konnte den Blick nicht von ihr wenden. Sie hatte eine Aura wie ein Fotomodel der alten Zeit. Erika stieß ihm nun einen Ellenbogen in die Rippen und zischte spielerisch »Mund zu!« Daniel tat wie gehießen, grinste aber seine Frau an und sagte »Gucken ist erlaubt«. Währenddessen stellte Streuner die Schönheit vor.
»Und hier ist Bria, unsere feurige Jongleurin«, erläuterte er. »Sie ist mit den Flammen im Bunde.«
Bria lächelte ins Publikum, holte tief Luft und spuckte dann plötzlich einen kleinen Stoß Feuer auf die Fackeln, die sie vor sich hielt. Diese begannen sofort zu brennen. Das Publikum zog überrascht die Luft ein und als sie dann anfingen, die Fackeln zu jonglieren, jubelten alle begeistert. Wieder trafen sich Daniels und Ahmeds Blicke. War das echt gewesen oder ein Trick? Beherrschte sie die Kunst, Feuer zu erschaffen? War sowas möglich? Das schien ihm doch noch einmal eine andere Liga als verstärkte Muskelkraft. Welche Regeln der Naturgesetze wollte diese neue Welt noch brechen? Aber es konnte genauso gut sein, dass es nur ein gewiefter Trick der Schausteller war. Die Art, wie sie mit den Mysterien dieser Welt spielten und die Zuschauer ins Grübeln und Staunen versetzten, war faszinierend. Früher hatte man sich gefragt, wie ein Zaubertrick funktionierte. Heute musste man sich fragen, was von all dem Theater tatsächlich ein Trick war. Nach der Jongleurin kamen Akrobatinnen auf die Bühne, die wie Cheerleaderinnen ein kleines Pyramidenkunststück vorführten. Und dann gab es einen Zauberkünstler, der irgendwas mit Karten machte. Alle demonstrierten nur kurz ihre Kunst und machten dann Platz für die Nächsten. Als letztes trat eine alte Wahrsagerin mit weitem Tuchgewand und orientalischem Schmuck auf. Sie war vielleicht um die 50 und hatte einen dunklen Teint und einige graue Strähnen. Es war keine echte orientalische Tracht, die sie da trug, sondern eher eine Karikatur oder die Bestätigung eines Klischees. Und als wolle sie dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, trug sie eine milchig-weiße Glaskugel in ihren Händen. Sie stand leicht gebeugt auf der Bühne und schaute ins Publikum. Plötzlich reckte sie die Kugel nach vorne und verzog das Gesicht. »Langsam, meine Liebe, langsam«, rief sie laut und verzweifelt mit übertriebener Theaterstimme, und Daniel sah mit Erstaunen, dass die Kugel zu leuchten begann. »Nebula, hört eure Gedanken«, rief die alte Frau, und die Kugel leuchtete immer mehr. »Sie hört Stolz und Zuversicht in euren Köpfen.« »Ihr Bürger Birkenheides, seid eine tapfere Gemeinschaft!« Dann ruckte die Kugel plötzlich herum, als habe sie einen eigenen Willen, und zeigte genau auf Daniel. »Aber manche haben große Sorgen in ihrem Herzen. Die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor den Schrecken, die unsere dunkle Welt befallen haben.« Die Zuschauer raunten und schauten zu Daniel, dessen Stirn sich krauste. Und wieder ruckte die Kugel herum und leuchtete noch weiter auf. »Und manche halten uns für Betrüger. Aber wer das glaubt, soll einzeln zu mir kommen und sich überzeugen, dass Nebula alle Wahrheiten kennt.« Die Alte blickte zum Waldrand, wo Dieter wie ein Berg aufragte. Da war der Lümmel also. Erst dachte Daniel, die Frau würde den Riesen ansprechen und konnte sich darauf keinen Reim machen, aber dann sah er, dass seine Schwester neben dem Koloss stand. Sie hatte ihre Augenbinde abgenommen, weil es dunkel war und sie jetzt deutlich besser sehen konnte. Ihre Arme waren vor ihrer Brust verschränkt und sie blickte finster zur Bühne herüber. Die Seherin und die selbsternannte Gedankenleserin starrten sich feindselig über die Menge hinweg eine Weile an. Offenbar hatte Daniel da so einiges nicht mitbekommen. Dann lachte die Alte, drehte sich zur Menge und sagte noch einmal lauter: »Nebula kennt euch alle besser als ihr selbst. Sie kann nicht in die Zukunft sehen. Das überlassen wir anderen.« Wieder ein Blick zu Hannah, die mit ihren entzündeten Augen rollte. »Aber sie sieht in eure Seelen und kann euch helfen, besser und glücklicher zu werden.« Dann verließ auch sie die Bühne. Die Birkenheidner murmelten aufgeregt und einige schauten zum Waldrand, wo Hannah gerade mit Dieter im Schlepptau davonmarschierte. Was hatte die Göre nun schon wieder vor, dachte sich Daniel sorgenvoll. Schließlich räusperte sich Fritz Streuner.
»Ah, das war intensiv. So ist sie, unsere liebe Scheherazade.«
Er grinste breit mit seinen strahlend weißen Zähnen und sagte dann:
»Und das war's dann auch schon mit unserer kleinen Schaustellergruppe. Außerdem haben wir Händler und Handwerker mit dabei, die sich freuen, euch eure wundervollen Birkentaler abzuknöpfen«, schloss Fritz Streuner die Vorstellung und zwinkerte dem Publikum zu.
Die Dorfbewohner lachten und applaudierten, und manch einer griff schon sicherheitshalber in die Börse, um zu schauen, ob er noch genug Geld dabei hatte. Das Währungssystem Birkenheides, eine Idee Mittenschneiders, die er schon vor Jahren der Gemeinde angeraten hatte, war simpel und effizient.
Händler von außerhalb konnten ihre Waren für sogenannte Birkentaler, Holzblättchen mit eingebrannten Symbolen einer Birke und eines Holzrades je auf einer Seite, verkaufen und selbst damit bei den Birkenhaltnern einkaufen. Wenn sie das Dorf verließen, wurde der Rest ihrer Taler zu fairen Preisen gegen Rohstoffe umgetauscht. Fritz Streuner fuhr fort.
Na denn, ich will nicht weiter stören, sondern freue mich, dieses Fest zu...
Aber weiter kam er nicht, denn plötzlich trat ein sehr kleiner Mann in einer gelben Postuniform auf die Bühne. Er trug ein Paket, das so groß war, dass er nicht einmal sehen konnte, wohin er lief.
»Hallo, hallo, ist jemand zu Hause?«
fragte er in einer hohen Stimme, die die Zuschauer zum Lachen brachte. Vor allem die Kinder jauchzten vergnügt auf. Streuner drehte sich überrascht um und rief, »Ja, hier?« Plötzlich lief der kleine Mann direkt auf die Stimme zu, ohne hinter dem Paket zu sehen, wohin er lief, und rannte den Anführer der Schausteller einfach um. Gespielt verlor dieser das Gleichgewicht und beide fielen theatralisch auf den Bühnenboden. Die Menge brach in lautes Gelächter aus, während die beiden sich am Boden wälzten und vergeblich versuchten, aufzustehen. Immer wieder drückten sie sich gegenseitig zurück, bis sie erneut in einem Knäuel ineinander verkeilt am Boden lagen. Erinnerte ihn die Szene doch an die Clownsnummern, die er als Kind gesehen hatte, wenn der Zirkus in der Stadt gewesen war. Ja, genau so fühlte sich das hier jetzt an. Schließlich gelang es Streuner, wieder auf die Füße zu kommen, und er half dem kleinen Mann ebenfalls auf. Dieser war etwas durcheinander geraten. Sein Posthut lag nun vor der Bühne und seine Halbglatze glänzte im Laternenlicht. Streuner schaute den Mann kritisch an und fragte,
»Wer bist denn du?«
»Ich bin Lupino, der Postbote«,
antwortete der Bursche und rückte seine Uniform zurecht.
»Aha, und sag mal, Lupino, was soll denn das?«
Der kleine Mann holte einen Zettel aus seiner Tasche und setzte sich noch eine viel zu große Brille auf. Dann las er übertrieben lang, was da stand, und schien jeden einzelnen Buchstaben mit seinen Lippen nachzubuchstabieren.
Sind Sie Fritz Streuner? Momentan wohnhaft in einem Schokofrüchtewagen in Birkenheide?
Streuner runzelte die Stirn und sagte dann,
ja, warum?
Sehr gut, Meister Streuner,
erwiderte der kleine Mann mit einem fröhlichen Lächeln, dann wurde seine Miene seltsam formell.
Ich habe Post für Sie.
»Ach ja?« fragte Streuner dramatisch. »Und was für Post ist denn das?«
»Darf ich nicht sagen.«
»Darfst du nichts sagen? Oder du weißt es nicht, weil du nicht geschaut hast, weil es gegen das Postgeheimnis verstoßen würde?«
Der kleine Mann blickte mit gespieltem Entsetzen in die Menge. Es war ihm anzusehen, dass er ganz sicher gegen das Postgeheimnis verstoßen hatte. Panisch blickte er wieder zu Streuner auf.
Ja,
stammelte er.
Ja, was?
Ja,
beharrte Lupino stur. Streuner seufzte tief und übertrieben.
Na gut, dann sag mir wenigstens, woher diese geheimnisvolle Post denn kommt.
Ah, das darf ich sagen. Das verstößt nämlich nicht gegen das Postgeheimnis. Sie kommt aus Mittelerde.
Streuner runzelte übertrieben verwirrt die Stirn.
»Aus Mittelerde? Wo liegt denn das denn?«
»Direkt unter Obererde, glaube ich«,
erwiderte der kleine Mann, und alle Zuschauer brachen erneut in lautes Gelächter aus. Daniel schaute währenddessen zu Leo herüber, der einen verstohlenen, unwissenden Blick mit Martin austauschte. Daniel war sicher, dass beide Kinder diese Vorstellung nicht verstanden, weder die Sache mit dem Postgeheimnis noch die Anspielung auf Herr der Ringe. Wie Harry Potter waren auch diese Dinge Erinnerungen an eine längst verschüttete Welt. Der Gedanke stimmte ihn melancholisch, und doch tat es seltsam gut, an diese alten Fantasien erinnert zu werden. Es gab ihm ein sonderbares Gefühl der Zugehörigkeit. Überhaupt, der ganze Abend kam ihm vor wie ein Spaziergang in den Fragmenten seiner Kindheit. Inzwischen hatte Streuner das Paket geöffnet und holte eine graue Kutte, einen spitzen grauen Hut und einen langen grauen Bart hervor.
Das Publikum lachte erneut begeistert, als er das Kostüm über seinen zerknitterten Anzug zog, und am Ende sah er aus wie Gandalf der Graue. Das Publikum lachte erneut ausgelassen, als der leicht korpulente Streuner schließlich mit dem kompletten Kostüm angezogen dastand.
Interessant.
»Sie sehen großartig aus, Meister Streuner«, kommentierte der kleine Mann zufrieden.
Der Schausteller nickte, zuckte dann aber mit den Schultern.
»Und was soll das jetzt deiner Meinung nach machen, Lupino?«
»Oh, Meister Streuner, das ist einfach. Sie sollen zaubern.«
Streuner blickte den Mann einen Moment lang an, grinste dann aber breit, was unter dem falschen Bart kaum zu sehen war.
»Gute Idee. Dann zeigen wir mal den Birkenheitnern, wie echte Magie aussieht.«
Er riss die Hände in die Höhe und plötzlich gab es über ihnen einen lauten Knall. Eine einzelne Rakete explodierte in bunten Funken über Birkenheide. Daniel zuckte erschrocken zusammen, weil er im ersten Moment an einen Angriff dachte. Reflexartig ging seine Hand zum Schwert, aber er hatte es gar nicht bei sich. Weitere Raketen folgten der ersten, bis der ganze Himmel mit bunt explodierenden Lichtern gefüllt war. Die Dorfbewohner starrten gebannt hinauf zum farbenfrohen Schauspiel, und Daniel sah sich erneut zurückversetzt, diesmal zu den Silvesternächten seiner Kindheit, wo er und Hannah staunend dagestanden und die Raketen, die von überall in den Himmel gestiegen waren, bewundert hatten. Auf seiner Schulter regte sich Tobi unruhig und zog aufgeregt an Daniels Haar. »Papa, Papa!« rief er mit einer Mischung aus Angst und Wunder in der Stimme. Daniel griff nach oben und nahm den Jungen nun auf den Arm, drückte ihn fest an sich. »Keine Angst, das sind nur Feuerwerksraketen, die machen nichts.« Leo und Martin waren ebenfalls hastig zu den Erwachsenen zurückgekommen und Ahmed erklärte ihnen, »Das ist nur ein wenig Schießpulver darin und andere Chemikalien. Wenn man sie anzündet, steigen sie in die Luft und explodieren dann in bunten Schauern. Die sind nur ein Problem, wenn man sie direkt abbekommt.« Es so ausgesprochen zu hören, ließ Daniel plötzlich stutzen, und er sah, dass auch Ahmed verwundert dreinblickte. Schießpulver funktionierte nicht mehr. Das traf auf alle explodierenden Stoffe zu. Feuerwerksraketen sollten eigentlich nicht mehr zünden können. Plötzlich fühlte sich das alles seltsam an und seine Muskeln spannten sich ungewollt an. Da stieg plötzlich eine größere Rakete mit einem langen Funkenschweif in die Höhe, explodierte und formte eine Knospe aus Licht, die sich entfaltete und zu einer schimmernden, am Sternenhimmel schwebenden Birkenblüte wurde. Eine zweite Rakete explodierte daneben und formte eine riesige goldene Biene, die um die Blüte herumflog. Die Leute keuchten auf vor Erstaunen, und Daniels Kopf ruckte zu Fritz Streuner, der auf der Bühne stand, die Augen geschlossen und die Arme wie ein Dirigent bewegte. Erzeugte er diese Bilder? War das echt? Erschuf er Funken und formte sie? Oder war es eine Art Lichtillusion oder gar etwas ganz anderes? Daniel kniff die Augen zusammen, um zu erkennen, was Streuner tat. Doch er sah weder Lichtfunken von dessen Händen ausgehen, noch eine magische Aura oder ähnliches, die um den Schausteller herum glühte. Aber dass der Mann für das Schauspiel über ihm verantwortlich war, schien eindeutig. Streuner bewegte sich immer schneller, schwitzte dabei gar und begann nun auch zu murmeln. Daniel blickte wieder hinauf. Der Himmel war erfüllt von wundersamem Lichtspiel. Da glitt eine bunte Schlange über den Platz und zerfaserte dann in zahllose kleine Lichtschnüre, die vom Himmel auf die Menschen niederregneten. Es gab A's und O's und die Kinder sprangen herum und versuchten, die Fäden zu greifen. Auch Tobi streckte die Hand aus, aber als die Lichtschnur die Hand des Kindes berührte, verschwand die Schnur einfach. Mittlerweile stiegen nicht einmal mehr Raketen in die Luft, sondern die Lichtgebilde entstanden einfach so. Blumen, kleine bunte Vögel, Fische, die über die Köpfe der Zuschauer schwammen. »Was ist denn los?« fragte Erika plötzlich verwundert. Und starrte Daniel und ihren Sohn sowie die staunenden Menschen um sich herum an, als wären die alle verrückt geworden. Das Feuerwerk ging unter das Weiter und Fritz Streuner fuchtelte ausgelassen mit den Händen und rief nun scherzhafte Zauberformeln wie
»Ene Mene, Straußenei, hier die nächste Zauberei«,
ganz ähnlich wie bei Bibi Blocksberg. Daniel wandte sich seiner Frau zu und musterte sie irritiert.
»Was meinst du? Das Feuerwerk natürlich. Die Leute, was für ein Feuerwerk«, erwiderte Erika verwirrt und leicht genervt. Sie schaute sich erneut um, schien aber weiterhin nur die staunenden Menschen zu sehen.
»Siehst du es denn nicht? Über uns«,
Daniel zeigte nach oben, wo sich gerade hunderte kleine Lichtblüten über den Zuschauenden ausbreiteten und langsam ineinander wuchsen, bis der ganze Himmel regenbogenfarben war. Ein Dunst aus buntem Licht sank langsam herab und umhüllte sie alle. Daniel sah seine irritierte Frau in den buntesten Farben vor sich stehen. Sie runzelte die Stirn, schaute zu Fritz Streuner, dann wieder zu Daniel.
»Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur einen albernen Mann in einem grauen Kostüm und einem grauen Bart, der auf der Bühne herumfuchtelt, und höre ein ganzes Dorf grundlos jauchzen.«
Sie starrte schockiert zu ihrem Jungen auf Daniels Arm, der wie verzaubert die Hand nach dem Regenbogendunst ausstreckte. Jetzt war es an Daniel, die Stirn zu runzeln. Dann sah er reflexartig zu Ahmed hinüber. Doch auch der tastete mit verklärtem Blick nach dem Farbendunst. Er suchte nach Hannah am Waldrand, konnte sie durch das Farbenspiel aber nicht erkennen. Ob sie noch da war, wusste er nicht. Erneut schaute er seine Frau an und begann sich Sorgen zu machen.
»Es ist irgendein Farbenzauber, den Streuner beherrscht. Das musst du doch sehen.«
Aber Erika schüttelte nun noch frustrierter den Kopf.
»Nein, ich...«
Dann war der bunte Nebel mit einem Mal fort und man hörte Streuner auf der Bühne sagen,
»Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Gastfreundschaft.«
Er hatte den falschen Bart abgenommen und grinste nun unter seinem echten hervor.
»Wir freuen uns sehr, mit euch die nächsten Tage zu feiern.«
Dann schnüffelte er in die Luft.
»Ich habe gehört, es gibt Schwein.«
Die Leute lachten und applaudierten ganz verzaubert. Mit einer Verbeugung verließ er die Bühne und nach einem längeren Applaus verstreuten sich die Leute, um sich den Schaustellern und Händlern zuzuwenden, die nun unterschiedliche Stände auf dem Jahrmarkt besetzten. Viele strebten auch zum Feuer, wo einige Dorfbewohner anfingen, Wein, Bier und Fleisch zu verteilen. Während sich also die Menge auflöste, kam Ahmed näher an Daniel und Erika heran.
»Bemerkenswert«, murmelte er Daniel zu. Der nickte.
»Ein Lichtzauber?«, fragte der Jüngere.
»Kann sein.«
»Ich habe überhaupt nichts gesehen«, erläuterte Erika frustriert an Ahmed gewandt.
Der hob seine Augenbraue.
»Weder die Raketen noch das Lichtspiel?«
Erika schüttelte erneut frustriert den Kopf und wies mit einer Hand auf die überall herumstehenden Leute, die völlig begeistert von dem Feuerwerk sprachen.
»Ist ja mal wieder typisch. Da gibt es mal was Schönes in Birkenheide und ich bekomme es nicht mit.«
Daniel schaute Ahmed besorgt an. Der überlegte kurz und zuckte dann mit den Schultern.
»Das wäre ein Rätsel für deinen Vater, Erika. Ist er hier?«
Erika seufzte.
»Natürlich nicht. Er sagte, er habe keine Zeit für Jahrmärkte. Er sitzt in seinem Keller und mischt Schleim zusammen.«
Ahmed lachte auf.
»Er wird immer wunderlicher. Ich würde mir keine Sorgen machen. Es wird irgendein Zauber sein, für den du nicht empfänglich bist oder so.«
Dann wanderte Ahmeds Blick über die Menge und blieb schließlich bei drei der Akrobatinnen hängen, die, umringt von Zuschauern auf einem Trampolin, elegant Salti schlugen. Ein schelmisches Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus.
»Entschuldigt mich«, sagte er augenzwinkernd zu Daniel und Erika. »Ich sollte dringend überprüfen, ob mit diesen Fremden wirklich alles in Ordnung ist.«
Noch bevor Daniel etwas erwidern konnte, war Ahmed bereits in der Menge verschwunden. Tobi hatte sich aus Daniels Umarmung gelöst und zog nun ungeduldig an Erikas Hemd, weil er vor einem Zelt eine Frau entdeckt hatte, die Süßigkeiten aller Art verkaufte. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem Jüngsten schlenderte Daniel schließlich über den Platz. Bald kam Martin mit Leo im Schlepptau und holte sich bei Daniel einige Birkentaler ab. Ahmed hatte nicht genug dabei, sagte der Junge genervt. Daniel war ganz zufrieden damit, seinen Fünfjährigen bei dem Älteren abzuladen, bezahlte den Jungen und sah zu, wie die zwei in der Menge verschwanden.
Er war überrascht von sich selbst, wie sorglos er das tat. Irgendwie schien die fröhliche Stimmung des Festes auf ihn abzufärben. Sie kauften Süßigkeiten, einige Backwaren, gönnten sich sogar einen Becher würzige Kräuterlimonade. Überall herrschte ausgelassene Stimmung, begleitet von fröhlichem Lachen und aufgeregtem Rufen. Zwischen den Verkaufsständen zeigten nun die Schausteller ihre Künste. Vor einem Zelt brachte zum Beispiel Lupino, der jetzt keine Postuniform mehr trug, sondern ein viel zu großes Clownskostüm mit roter Nase, alle zum Lachen, während er eine Jongleursnummer vorführte und zur Erheiterung des Publikums ständig dabei stolperte. Der Posthut, der vor ihm lag, war schon mit einigen Birkentalern gefüllt. Besonders viel Aufmerksamkeit zog Jordan, der Messerwerfer, auf sich. Mit dramatischen Gesten verband er sich die Augen und mitten auf dem Platz stand eine junge Frau aus dem Dorf, reglos, mit einem Apfel auf dem Kopf. Daniel erkannte mit Überraschung die Wächterin Isa, die mutig und selbstbewusst dastand und Jordan herausfordernd angrinste. Der Dolch flog und traf mit beeindruckender Präzision mitten in den Apfel. Isa lachte erleichtert auf und Daniel glaubte, einen ganz bestimmten Glanz in ihren Augen zu erkennen. Einige Meter weiter drängte sich eine lautstarke Menge um einen alten Hauden Lukas, den die Schausteller aufgebaut hatten. Wächterinnen und Wächter schlugen johlend auf den Zielknopf ein, um ihre Stärke zu beweisen. Als sie Daniel sahen, winkten sie ihm gröhlend zu, doch er lächelte nur abwehrend und blieb an Erikas Seite. Plötzlich teilte sich die Menge und Dieter trat hervor. Hanna stand einige Meter abseits dabei. Der Riese ging nun grinsend langsam auf den Hauden Lukas zu. Ein anerkennendes Raunen ging durch die Zuschauer, während Dieter sich den Hammer nahm, der in seinen gewaltigen Händen wie ein Spielzeug wirkte. Daniel sah sich unangenehm an den Tag zurückerinnert, an dem er Dieter das erste Mal gesehen hatte. Damals hatte der Junge einen Vorschlaghammer in der Hand gehalten und Birkenheide tyrannisiert. Daniel schauderte.
»Oh, nein, 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 nein«, rief ein älterer Schausteller entsetzt und eilte hektisch herbei. »Das ist wirklich keine gute Idee, mein Freund. Wir wollen doch nicht, dass jemand verletzt wird. Außerdem haben wir nur einen.«
Der Riese ließ den Hammer sinken. Daniels Aufmerksamkeit wurde aber schon wieder von etwas anderem beansprucht. Sein Blick war zu Hanna gewandert. Ihre geröteten Augen starrten mit deutlicher Wut auf das Zelt der Hellseherin, das ein wenig abseits stand und umringt von Frauen war. Daniel ahnte sofort, was nun folgen würde, und eilte zu seiner Schwester, um sie aufzuhalten. »Lass es bleiben, Hanna«, sagte er leise, aber bestimmt, und fasste sie am Arm.
»Sie ist eine Hochstaplerin«, fauchte Hanna, ohne den Blick von der älteren Frau abzuwenden, die mitten in einer Sitzung mit einer schwangeren Dorfbewohnerin saß und nun ihrerseits erschrocken zu Hanna hinübersah. »Sie nimmt den Leuten ihre Birkentaler ab, um ihnen Unsinn zu erzählen.«
»Die Leute wollen genau diesen Unsinn hören«, erwiderte Daniel ruhig. »Lass sie doch einfach machen.«
»Die dummen Puten stehen Schlange, um zu erfahren, ob irgendein Kerl auf sie steht, weil sie tatsächlich glauben, die könnte die Gedanken von allen Leuten lesen.«
Daniel taxierte seine Schwester ernst und fragte dann, »Und woher weißt du, dass sie das nicht kann?« Hanna öffnete den Mund, runzelte die Stirn und schloss ihn dann wieder.
»Das verstehst du nicht.«
Jetzt wurde Daniel ernst.
»Hast du was gesehen?«
Hanna schüttelte den Kopf.
»Nein, nicht direkt, aber ich weiß, dass die da keine Gedanken lesen kann. Das ist eine der großen...«
Sie hielt mitten im Satz inne und begann vor sich hin zu fluchen. Dabei löste sie sich von Daniel und stapfte davon. Ohne sich umzudrehen, rief sie,
»Dieter, wir gehen!«
Der Riese, der noch immer mit dem Schausteller und den Wächtern scherzte, versteifte sich, drehte sich wie eine Marionette um und folgte der Göre weg vom Fest. Daniel stand noch einen Moment da, starrte ihr hinterher und schüttelte den Kopf. Ihr war gerade etwas Wichtiges herausgerutscht. Er vermutete schon seit einer Weile, dass sie mehr über das Wesen dieser Welt wusste, als sie zugab. Aber sie tat immer wahnsinnig geheimnisvoll. Ob es war, weil sie wirklich tiefe Geheimnisse hatte oder weil sie eben eine verzogene 14-jährige Trulla war, wusste er nicht. Wahrscheinlich beides. Plötzlich spürte er Erikas Hand auf seiner Schulter.
»Lass sie in Ruhe. Sie hat es nicht leicht. Weißt du noch, wie ich mit 14 war? Und ich habe nicht in die Zukunft schauen können.«
Daniel seufzte tief und zog Erika, auf deren Arm Tobi döste, an sich. Plötzlich musste er an seine Mutter denken. Was würde sie wohl über diese Welt denken, über Daniel, über Hannah, über ihre Enkelkinder, die sie nie kennengelernt hatte? Er stöhnte auf und wandte sich zu Erika. Lass uns Ahmed suchen, bevor er sich in Schwierigkeiten bringt. Erika schüttelte aber den Kopf. Ich gehe mit Tobi heim, er hat einen Zuckerschock und ist ganz schön überfordert. Bleib du ruhig noch ein bisschen und entspann dich ein wenig. Daniel schaute seine Frau prüfend an. Sicher, soll ich nicht? Sie schüttelte den Kopf. Ich bin selbst ganz schön erschöpft und fertig. Ist schon okay. Er gab seiner Frau einen Kuss, die daraufhin mit ihrem Sohn nach Hause ging und beim Vorbeigehen noch Leo und Martin packte, die bei der Vorstellung Lupinos standen. Ahmed, Erika und Daniel lebten zusammen mit den Kindern inklusive Hannah und Dieter in einem Doppelhaus. Sie wechselten sich mit der Betreuung der Jüngeren ab. Heute würde das Erika übernehmen. Daniel sah von Weitem noch, wie die Jungs protestierten, sich dann aber nach einem strengen Blick der Erwachsenen ergaben und hinter ihr hertrotteten. Er selbst suchte Ahmed, den er bei den Holzbänken am Lagerfeuer fand, wo er mit einer Akrobatin scherzte. Ahmed hatte nach seiner Frau Ina nie wieder eine feste Beziehung geführt. Er hatte immer mal wieder eine flüchtige Romanze mit einer Frau des Dorfes, aber deutlich häufiger kurze Zusammentreffen mit reisenden Frauen. Er hatte einmal zu Daniel gesagt, es gäbe keine, die jemals mit Inas Andenken mithalten könnte. Und dafür könnten diese Frauen gar nichts. Daniel verstand ihn ganz gut. Würde Erika sterben, bezweifelte er, sich jemals wieder verlieben zu können. Er wollte sich gerade zu Ahmed setzen, als ihm auf der Bank dahinter Fritz Streuner zuwinkte, der mit Bürgermeister Mittenschneider und einigen anderen zusammensaß. Er setzte sich zu ihnen und gemeinsam plauderten sie eine Weile über das bunte Treiben, den gelungenen Jahrmarkt und Birkenheides friedliche Gemeinschaft, wobei Streuner nicht mit Lob für das Dorf sparte.
»Selten habe ich so eine gut funktionierende Gemeinde gesehen«, sagte er mehrfach.
Nach einer Weile gelang es Daniel, das Gespräch auf das Feuerwerk zu lenken. Streuner lachte plötzlich leicht verlegen.
»Nun das«, er zögerte kurz, bevor er sich räusperte und leise fortfuhr. »Ich besitze eine Gabe, nicht so beeindruckend wie deine, aber doch recht nützlich, wenn man ein Schausteller ist.«
»Und was genau machst du? Es wirkt nicht echt, nicht stofflich. Mein Sohn konnte durch die Erscheinung durchgreifen.« Streuner nickte eifrig.
»Ja, es sind Lichtillusionen. Ich kann das Licht irgendwie formen wie Hologramme, wenn man so will.«
Daniel nickte. So hatte er sich das schon gedacht, doch dann hielt er inne. »Aber meine Frau, sie konnte die Hologramme nicht sehen. Wie ist das möglich?«
Streuner stutzte kurz. »Ich weiß auch nicht. Eigentlich müsste jeder Mensch sie sehen können. Sie ist nicht blind, oder?«
Daniel schüttelte den Kopf. Streuner machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Diese Kräfte, sie sind nicht immer logisch. Ich meine, nichts davon macht doch wirklich Sinn, oder?«
Daniel nickte versonnen. Es stimmte schon. Mit Tieren sprechen, Wunden regenerieren, Flammen aus dem Nichts erzeugen, das waren keine Dinge, die sich ohne weiteres erklären ließen. Wer wusste schon, warum sie bei einer Person wirkten und bei der nächsten nicht? Streuner wechselte das Thema und erzählte ein wenig von den Reisen seiner Gruppe. Sie waren in der ganzen Pfalz, Teilen von Baden-Württemberg und sogar Hessen unterwegs gewesen. In Mainz herrschte ein Bischof aus dem kleinen Vorort Finden heraus, weil die Innenstadt überschwemmt war und es dort von seltsamen Wasserkreaturen nur so wimmelte. Wiesbaden war ebenfalls völlig verloren. Insgesamt waren fast alle großen Städte verlassen worden und die Menschen zogen sich in kleinere Gemeinschaften zurück. Eine der größten noch existierenden Städte der Region war, wie Daniel schon wusste, Worms. Streuner sprach bewundernd vom König der Vorderpfalz, den er persönlich kennengelernt hatte.
»Warum schließt sich Birkenheide denn nicht den Wormsern an?« fragte Streuner ehrlich interessiert.
Daniel und Mittenschneider winkten ab.
»Wir glauben nicht an Könige«, sagte der Bürgermeister, und Daniel nickte zustimmend. Streuner lächelte. »Das ist gut.
Gut, dass sich Birkenheide selbst schützen kann. Aber viele Dörfer können das nicht. Es gibt immer mehr Berichte von großen Monstern. Ich habe sogar gehört, dass es in der BASF eine Kreatur geben soll, die so schrecklich ist, dass die Menschen zwischen Mannheim und Heidelberg alle geflohen sind. Einige sind auch nach Worms gegangen, wo der König sie aufgenommen hat. Habt ihr von dieser Kreatur gehört?
Daniel schüttelte den Kopf. Es gibt immer wieder Gerüchte von Wesen, die durch Mannheim streifen, aber so weit in Richtung Rhein sind wir nie gegangen. Man sollte keine schlafenden Hunde wecken. Und so unterhielten sie sich noch eine Weile, tranken Wein und genossen die Zeit. Streuner war ein ganz angenehmer Zeitgenosse, wenn man sich an ihn gewöhnt hatte, und die Menge an Geschichten, die er kannte, war beispiellos. Schließlich aber erhob sich Daniel und ging nach Hause und ließ Ahmed hinter sich, der schon sehr eng vertraut mit einer der Cheerleaderinnen in einer Ecke saß. Mitten in der Nacht schreckte Daniel plötzlich aus dem Schlaf hoch. Sein Kopf dröhnte dumpf vom Wein und er brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Neben ihm war die Bettseite leer. Irritiert setzte er sich auf und lauschte ins Dunkel. Erika war nicht da. Seine Blase zwang ihn schließlich, sich mühsam aus dem Bett zu erheben. Benommen vom Alkohol und von der Müdigkeit stolperte er hinaus durch die Tür in den Garten, wo der Abbord hinter dem Haus lag. Die Nachtluft war kühl und feucht, der Boden unangenehm kalt unter seinen nackten Füßen. Daniel blinzelte schläfrig ins Dunkel und gerade als er um die Hausecke bog, meinte er für einen kurzen Moment ein seltsames, silbriges Glühen zwischen den Büschen wahrzunehmen. Verwirrt blieb er stehen, rieb sich die Augen und versuchte, das seltsame Licht einzuordnen. Doch im nächsten Augenblick war es verschwunden, als wäre es nie da gewesen. Stattdessen hörte er nun gedämpfte, angespannte Stimmen. Zwischen zwei großen Büschen erkannte er im matten Mondlicht plötzlich zwei schemenhafte Gestalten, Erika und Hannah. Die standen dicht beieinander, redeten hastig und scharf miteinander. Daniels Herz begann schneller zu schlagen, denn trotz seines alkoholumnebelnden Zustandes spürte er instinktiv, dass zwischen ihnen etwas nicht stimmte. »Und was genau soll ich jetzt tun?« hörte er Erika leise, aber aufgeregt sagen. »Ich muss es ihm doch...« »Nein«, schnitt Hannah ihr abrupt und eindringlich das Wort ab, fester, bestimmter, als Daniel es von seiner Schwester gewohnt war. »Wenn du es ihm jetzt sagst, geschieht es nicht. Dann kommt es ganz anders, vielleicht noch schlimmer.« Daniel trat unbewusst einen Schritt näher, um besser hören zu können, doch sein Fuß stieß gegen ein Spielzeug, das jemand achtlos auf dem Boden zurückgelassen hatte. Das Geräusch schreckte die beiden Frauen auf. Sie drehten sich alarmiert um und blickten in seine Richtung. Er duckte sich reflexartig, ohne zu verstehen, warum er sich eigentlich versteckte. Sein Herz raste nun heftig. Für einen Augenblick blieb alles still, bis die Frauen wieder leise zu tuscheln begannen und sich schließlich nicht zurück zum Haus, sondern in die entgegengesetzte Richtung entfernten. Daniel blickte ihnen verwirrt und mit wachsender Sorge hinterher, bis ihre Silhouetten ganz von der Dunkelheit verschluckt waren. Jetzt erst erinnerte ihn seine drängende Blase schmerzhaft daran, warum er überhaupt hinausgegangen war. Mit einem letzten verwirrten Blick zu jener Stelle, an der eben noch das merkwürdige silbrige Glühen gewesen war, taumelte er zum Abbord und anschließend zurück ins Bett. Kaum hatte er den Kopf wieder aufs Kissen gelegt, umfing ihn der schwere Schlaf des Betrunkenen. Am nächsten Morgen war ihm die nächtliche Begegnung nur noch wie ein ferner, seltsamer Traum im Gedächtnis, vage, verschwommen und kaum zu greifen. Bald schon hatte er sie vergessen. Dies war Episode 2 von Als die Welt vor Angst erstarrte. Wenn es euch gefallen hat, liked, abonniert, kommentiert, so wie immer. Schaut euch auch gerne noch auf dem Kanal rum, wo es alle möglichen anderen Geschichten gibt, von DSA, weitere Originalgeschichten wie meine Seis-Kona-Kurzgeschichten und natürlich Rollenhörspiele aller Art und Form. Bis zum nächsten Mal.